herzlich willkommen zu Recht aktuell, der juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 22. März 2024, unter anderem mit BAG zu Lohnfortzahlung, Bundesverfassungsgericht zum Vorsitz von Rechtsausschüssen und das Ende für Officer Danny.
Kurznachrichten.
Keine Gendersprache an bayerischen Schulen und Behörden. Die Gendersprache selbst ist noch uneinheitlich. Ob Punkt, Semikolon oder Sternchen, alle Variationen sind vertreten. Dieses Problem soll es künftig an bayerischen Behörden und Schulen nicht mehr geben. Denn Söder verkündete nun ein sogenanntes Verbot der Gendersprache an Schulen und Behörden. Dabei handelt es sich juristisch betrachtet allerdings weniger um ein Verbot, auch wenn Söder dies selbst so betitelt. Denn im Grunde ist die Entscheidung lediglich die Ergänzung einer längst geltenden Dienstverordnung, der Ministerrat durch eine Änderung der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern, die sogenannte AGO, nun zugestimmt hat. Die AGO verpflichtet die staatlichen Behörden und damit auch die Schulen, die amtliche Regelung der deutschen Rechtschreibung im dienstlichen Schriftverkehr anzuwenden. Und die lautet, dass Sonderzeichen im Wortinneren die Verständlichkeit von Texten stören. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hatte mit Beschluss von Dezember 2023 die Verwendung von Sonderzeichen im Wortinneren nicht empfohlen und darauf hingewiesen, dass es sich um Eingriffe in Wortbildung, Grammatik und Orthographie handelt, die die Verständlichkeit von Texten beeinträchtigen können.
Bundesverfassungsgericht verhandelt zu AfD-Klage gegen die Abberufung vom Vorsitz des Rechtsausschusses. Am Dienstag verhandelte das Bundesverfassungsgericht über die Frage, ob die Abberufung Stefan Brandners vom Vorsitz des Rechtsausschusses rechtmäßig war. Daneben klagt die AfD dagegen, dass ihre Kandidaten in anderen Ausschüssen nicht gewählt würden. Das Bundesverfassungsgericht setzt sich damit zum ersten Mal mit Fragen der Wahl und Abwahl von Ausschussvorsitzenden auseinander. Bislang war es übliche Praxis, dass der Vorsitz im Haushaltsausschuss der größten Oppositionsfraktion zustand. Danach geht es nach Fraktionsstärke der Reihe nach. Nach der Geschäftsordnung des Bundestages werden die Ausschüsse lediglich bestimmt. Wahlen sind in der Geschäftsordnung dem Wortlaut nach nicht vorgesehen. Noch nicht einmal seien Wahlen vorgeschrieben, die jedoch dann stattfinden, wenn jemand Widerspruch gegen die Bestimmung des Vorsitzenden erhebt. Dieser wird ansonsten einfach per Akklamation gewählt. So wurde auch Stefan Brandner am 31. Januar 2018 zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses. Äußerungen Brandners über die Plattform X nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle führten jedoch zu seiner Abwahl. Die AfD argumentiert im Wesentlichen damit, dass eine Abwahl in der Geschäftsordnung des Bundestages nicht vorgesehen sei. Ein Urteil zu den aufgeworfenen Fragen wird in einigen Monaten erwartet. Rechtsprechung.
Bundesarbeitsgericht zu Lohnfortzahlung. Auch wer an einer Corona-Infektion erkrankt ist und dabei keine Krankheitssymptome zeigt, hat eine Krankheit im Sinne des § 3 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetzes, die zur Arbeitsunfähigkeit führt, wenn es dem Arbeitnehmer infolge einer behördlichen Absonderungsanordnung rechtlich unmöglich ist, die geschuldete Tätigkeit bei dem Arbeitgeber zu erbringen und eine Erbringung in der häuslichen Umgebung nicht in Betracht kommt. Dies entschied nun das Bundesarbeitsgericht im Rechtsstreit eines Produktionsmitarbeiters gegen seine Arbeitgeberin. Die Revision der Arbeitgeberin blieb vor dem 5. Senat ohne Erfolg. Der Kläger war aufgrund einer Corona-Infektion durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass es darauf ankam, ob bei ihm durchgehend Symptome von Covid-19 vorlagen. Die Infektion stellt einen regelwidrigen Körperzustand und damit eine Krankheit dar, die zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat. Aufgrund der Infektion war es dem Kläger rechtlich nicht möglich, die geschuldete Arbeitsleistung im Betrieb der Beklagten zu erbringen. § 275 Absatz 1 BGB. Dass der Kläger keine Corona-Schutzimpfung hatte, spiele bei der Beurteilung keine Rolle. Denn es könne nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass das Unterlassen der empfohlenen Corona-Schutzimpfung für die Infektion ursächlich war. Allerdings hatte das Berufungsgericht hierbei zugunsten der Beklagten unterstellt, dass die Nichtvornahme der Schutzimpfung einen gröblichen Verstoß gegen das von einem verständigen Menschen zu erwartende Verhalten darstelle. § 3 Absatz 1 Satz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz.
Indizienmordprozess in Traunstein endet mit Haftstrafe. Das Landgericht Traunstein hat einen 22 Jahre alten Mann wegen Mordes aus Verdeckungsabsicht und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt. Der damals 20-Jährige wurde wegen fehlender Reife nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das Verfahren war ein Indizienprozess, der sich über 34 Verhandlungstage hinzog. Der Angeklagte soll einer Studentin am 3. Oktober 2022 um circa 2:30 Uhr nachts aufgelauert haben, sie verprügelt und in einen Fluss, den Bärbach, der durch Aschau fließt, geworfen haben. Die 22-Jährige war auf dem Heimweg aus dem Club Eiskeller und soll dem zu der Zeit joggenden Angeklagten zufällig über den Weg gelaufen sein. Besonders schwer wog eine Zeugenaussage eines Zellennachbarn des Angeklagten, vor dem er die Tat angeblich gestanden haben soll. Dies war während des Prozesses besonders umstritten, da dieser Häftling eine diagnostizierte Borderline-Erkrankung hat und bereits in der Vergangenheit durch Lügen aufgefallen ist. Das Landgericht ist dem dennoch gefolgt, da auch Indizien wie die Handydaten des Angeklagten und des Opfers für ein Aufeinandertreffen am Tatort sprachen.
Eilantrag zum Protestcamp in Grünheide erfolgreich. Die für das Polizei- und Ordnungsrecht zuständige Dritte Kammer des Verwaltungsgerichts Potsdam hat dem Eilantrag der Anmelderin der Versammlung Protestcamp zum Schutz des Waldes gegen die von ihr angegriffenen Auflagen stattgegeben. Das Camp zum Schutz des Waldes, auch zum Thema der Wasserknappheit in der Region gegen die Erweiterung der Tesla-Fabrik, das sich als Fortsetzung und Fortentwicklung einer entsprechenden erstmalig im Februar 2024 bis zum 15. März angemeldeten Versammlung versteht, befindet sich in einem Waldgebiet, das von den Erweiterungsplänen der Tesla-Fabrik in Grünheide betroffen ist. Mit Baumhäusern und ihrer ständigen Anwesenheit wollen die Versammlungsteilnehmer auf die Bewahrung von Wald und Natur hinweisen. Das bisherige Areal hat eine Größe von 10 Fußballfeldern. Nunmehr soll wegen des Zulaufs von Teilnehmern die Fläche um etwa ein Zehntel und die Anzahl von 15 auf ca. 20 Baumhäuser erweitert werden. Das Polizeipräsidium hatte nicht nur diese Erweiterung abgelehnt, sondern auch ein Nutzungsverbot für die Baumhäuser ausgesprochen und deren Beseitigung angeordnet. Außerdem die Versammlung zeitlich auf den 21. März begrenzt. Nach der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nur möglichen summarischen Prüfung kam das Verwaltungsgericht Potsdam nun zu der Auffassung, dass die zur Begründung der Auflagen vom Polizeipräsidium vorgetragenen allgemeinen Erwägungen zu einer Unvereinbarkeit des Protestcamps einschließlich der Baumhäuser mit naturschutzrechtlichen und baurechtlichen Vorschriften für die versammlungsrechtlich gebotene Gefahrenprognose nicht ausreichen. Auch habe sich die Behörde nicht in gebotenem Maße mit dem Umstand auseinandergesetzt, dass die Versammlungsfreiheit grundrechtlichen Schutz genießt, in den nur unter besonderen Bedingungen eingegriffen werden darf.
Keine Betreuung in Kita bei fehlendem Masernschutz. Das Verwaltungsgericht Mainz hat am 7. März 2024 entschieden, dass ein Rechtsanspruch eines Kindes nach § 24 Absatz 3 des 8. Sozialgesetzbuchs auf Betreuung in einer Kindertagesstätte nur besteht, wenn ein Nachweis zu einem ausreichenden Impfschutz bzw. eine Immunität gegen Masern vorliegt. Ein aussagekräftiges ärztliches Zeugnis darüber, dass das Kind aufgrund einer individuellen medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann, genügt auch. Die Kinder der Antragsteller sind nicht gegen Masern geimpft oder anderweitig immunisiert. Sie wurden im November 2023 unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über eine vorläufige Impfunfähigkeit in einer Kindertagesstätte aufgenommen. Nach Hinweis auf den Ablauf der befristeten Bescheinigung durch die Leiterin der Kindertagesstätte legten die Antragsteller eine weitere befristete ärztliche Bescheinigung über das Vorliegen einer relativen Kontraindikation vor. Die Trägerin der Kindertagesstätte teilte daraufhin den Antragstellern mit, dass ihre Kinder ab dem 10. Februar 2024 nicht mehr in der Einrichtung betreut würden, weil es an einem gültigen Nachweis über eine Kontraindikation für eine Masernschutzimpfung fehle. Die Antragsteller erhoben Widerspruch und stellten einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes, mit dem sie die Weiterbetreuung ihrer Kinder beanspruchten. Das Verwaltungsgericht lehnte den Eilantrag jetzt ab. Dem Rechtsanspruch eines Kindes auf Betreuung in einer Kindertagesstätte stehe ein gesetzliches Aufnahme- und Betreuungsverbot entgegen, wenn kein ausreichender Impfschutz gegen Masern bzw. eine Immunität dagegen nachgewiesen oder ein ärztliches Zeugnis über eine medizinische Kontraindikation gegen eine Impfung vorgelegt werde. Die von den Antragstellern eingereichten Bescheinigungen erfüllten nicht die notwendigen Anforderungen an ein qualifiziertes ärztliches Zeugnis. Der Aussagegehalt beschränke sich auf eine ärztlicherseits vorgenommene impfkritische Risikoeinschätzung. Allgemeine Bedenken gegen die Masernimpfung erlaubten jedoch keine Befreiung von der Impfpflicht. Der Gesetzgeber gehe davon aus, dass Masern zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten des Menschen gehörten, die Infektion schwer verlaufen und Komplikationen und Folgeerkrankungen nach sich ziehen könnten. Zugleich stünden präventiv gut verträgliche Impfstoffe zur Verfügung, die eine langfristige Immunität vermittelten. Daher sei die Impfpflicht zum Schutz der Gesundheit unter anderem der anderen Kinder und der Beschäftigten in einer Kindertagesstätte vor einer Weiterverbreitung der gefährlichen Masernerkrankung generell gerechtfertigt.
VGH Mannheim zur öffentlichen Bekanntmachung von Satzungen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die rechtlichen Vorgaben für öffentliche Bekanntmachungen von Gemeinden im Internet konkretisiert. Konkret ging es um eine Satzung, die im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens überprüft wurde. Diese Satzung wurde von dem VGH für unwirksam erklärt, da sie nicht ordnungsgemäß durch Bereitstellung im Internet bekannt gemacht worden sei. Öffentliche Bekanntmachungen im Internet auf der Internetseite der Gemeinde müssen so erreichbar sein, dass der Internetnutzer auf der Startseite den Bereich des Ortsrechts erkennt und dass sie durch eine qualifizierte elektronische Signatur zu sichern sind. Der zweite Senat des VGH hat entschieden, dass als Startseite in diesem Sinne die Internetseite der Gemeinde anzusehen sei, deren Internetadresse sie in ihrer Satzung über die öffentliche Bekanntmachung angegeben habe. Auf dieser Startseite müsse der Bereich der öffentlichen Bekanntmachung für den Bürger erkennbar sein. Einen weiteren Verstoß gegen die Regelung über die öffentliche Bekanntmachung im Internet hat der VGH darin gesehen, dass die auf der Internetseite eingestellte Datei der öffentlich bekannt zu machenden Satzung nicht qualifiziert elektronisch signiert war. Die qualifizierte elektronische Signatur sei bei öffentlichen Bekanntmachungen ein Mindesterfordernis zur Sicherung öffentlicher Bekanntmachung gegen Verfälschung. Die qualifizierte elektronische Signatur gewährleistet als Ersatz für ein gedrucktes Amtsblatt die verlässliche Kenntnisnahme vom geltenden Recht. Fehlt es an einer qualifizierten elektronischen Signatur, sei die Satzung unwirksam.
Bravo Putin-Ausruf, keine Straftat. Das Bayerische Oberlandesgericht hat am 26. Januar 2024 entschieden, dass alleine ein Facebook-Post mit Bravo Putin in diesem Fall keine Billigung des russischen Angriffskriegs im Sinne des § 140 Nummer 2 StGB darstellt. Das Gericht bewertet gerade auch die Kommentare der Angeklagten unter dem Post als einordnend in dem Sinne, dass die vom Amtsgericht Verurteilte den Krieg als schrecklich einordnete. Hierzu führte das Oberlandesgericht Folgendes aus. Der Senat vermag jedoch unter Zugrundelegung der Sicht eines Erklärungsempfängers mit normalem Durchschnittsempfinden aus einer Analyse des Wortlauts nicht unmittelbar und ohne Deuteln zu erkennen, dass die Auslegung, die Angeklagte heiße den Angriff gut, die einzig mögliche sei. Die Angeklagte bezeichnet den Krieg zunächst als schrecklich, soweit sie sodann alternative Entwicklungen, die aus ihrer Sicht ohne diesen eingetreten wären, benennt, stellt sie letztlich Argumente für und wider den Krieg einander gegenüber. Darauf, ob die von ihr vorgebrachten alternativen Szenarien rational, tatsachenbasiert und nachvollziehbar sind oder der Mehrheitsmeinung entsprechen, kommt es nicht an. Äußerungen, bei denen sich Verständnis mit und Kritik an einer Tat mischen, enthalten nur dann ein tatbestandsmäßiges Billigen, wenn die Zustimmung zur Tat so im Vordergrund steht, dass sich mit der erforderlichen Eindeutigkeit ein Gutheißen erkennen lässt. Eine solche, den Angriffskrieg eindeutig billigende Wertung lässt sich dem Text nach unter Berücksichtigung des Ausdrucks Bravo Putin, dessen Stellung im Text als Überschrift das Landgericht nicht beschreibt, nicht entnehmen. Unfallbilder dürfen wieder verwendet werden wegen fehlender mündlicher Verhandlung. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 12. März 2024 entschieden, dass die Verlegerin einer deutschlandweit erscheinenden Zeitung die Bebilderung zweier Presseartikel wieder veröffentlichen darf. Die Bilder zeigten ein Unfallopfer nach einem tödlichen Unfall. Im Dezember 2023 berichtete die Beschwerdeführerin auf ihrer Internetseite in zwei Artikeln über einen Unfall. Beide Artikel waren mit Fotoaufnahmen bebildert, auf denen der bei dem Unfall Verstorbene bis auf die Augenpartie unverpixelt zu sehen war. Auf Antrag der Witwe des Verstorbenen untersagte das Landgericht der Beschwerdeführerin im Wege der ohne mündliche Verhandlung ergangenen einstweiligen Verfügung, diese Bilder zu veröffentlichen. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Verfassungsbeschwerde erhoben und hiermit verbunden beantragt, die Wirksamkeit des angegriffenen Beschlusses einstweilen außer Vollzug zu setzen. Der angegriffene Beschluss verletze sie insbesondere in ihrem Recht auf prozessuale Waffengleichheit. Das Bundesverfassungsgericht führt zur Begründung seiner Entscheidung Folgendes aus. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig und begründet. Die vorzunehmende Folgenabwägung führt zu dem Ergebnis, dass die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe überwiegen. denn die Verfassungsbeschwerde ist hinsichtlich der gerügten Verletzung der prozessualen Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren offensichtlich zulässig und begründet. Weshalb das Landgericht von einer mündlichen Verhandlung abgesehen hat, ob schon eine solche auch vor der Entscheidung über einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung die Regel ist, lässt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen. Ihre Begründung lässt mangels jeglicher Ausführung zu § 937 Absatz 2 ZPO nicht einmal erkennen, dass sich das Landgericht von den einfachrechtlichen Anforderungen an seine Verfahrensweise überhaupt leiten ließ. Soweit es damit sogar hinter einer nur formelhaft begründeten Verfahrenshandhabung zurückbleibt, die das Bundesverfassungsgericht in einem ähnlich gelagerten Fall desselben Spruchkörpers erst unlängst beanstandet hat, ist deshalb ein bewusstes und systematisches Übergehen der prozessualen Rechte der Beschwerdeführerin nachvollziehbar dargelegt. Lebenslang wegen Mordversuchs mit Öl. Am Mittwoch wurde ein 33-Jähriger wegen versuchten Mordes und gefährlicher und schwerer Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Landgericht Regensburg sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Noch-Ehefrau im Hausflur mit 3 Litern kochendem Öl über Nacken und Gesicht übergoss, um sie für ihren neuen Partner unansehnlich zu machen. Wörtlich soll er einem Bekannten per WhatsApp geschrieben haben, dass er seine Frau zunächst erwürgen wollte, damit niemand anderes sie haben könne. Danach schrieb er, sie müsse unbrauchbar gemacht werden. Bei der Tat wurden auch die gemeinsamen Kinder durch herumspritzendes Öl verletzt. Die Kammer sah zumindest einen bedingten Tötungsvorsatz. Als Mordmerkmale sah das Gericht Heimtücke, niedrige Beweggründe und Grausamkeit als verwirklicht an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gesetzgebung.
Neue Verpackungsverordnung der EU. Jeder Europäer verursacht pro Jahr durchschnittlich 177 Kilo Müll. In Deutschland kommt der Einzelne im Schnitt sogar auf 226 Kilo pro Jahr. Dem steigenden Mülltrend soll nun durch Recyclingvorgaben entgegengewirkt werden. Deshalb hatte die EU-Kommission bereits 2022 eine neue Verpackungsverordnung auf den Weg gebracht. Anfang März 2024 haben Parlament und Rat eine vorläufige Einigung über überarbeitete Regeln erzielt, um Verpackungsmüll zu reduzieren, wiederzuverwenden und zu recyceln, die Sicherheit zu erhöhen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Insbesondere sollen künftig ab 2030 alle Verpackungen recycelbar sein, abgesehen von wenigen Ausnahmen bei leicht verderblichen Waren wie etwa Milch oder Joghurt. Die neuen Regelungen sehen auch Veränderungen für die Gastronomie vor. Auch hier sollen Wegwerfverpackungen vollständig abgeschafft werden. Endverteiler von Getränken und Essen zum Mitnehmen im Gastronomiesektor könnten verpflichtet werden, den Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen Behälter mitzubringen. Sie wären auch verpflichtet, bis 2030 zu versuchen, 10% der Produkte in wiederverwendbarer Verpackungsform anzubieten. Zusätzlich sind die Mitgliedstaaten auf Aufforderung des Parlaments verpflichtet, Restaurants, Cafés und Co. dazu zu ermutigen, Leitungswasser, egal ob kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr, in einer wiederverwendbaren oder nachfüllbaren Form anzubieten.
Kurioses Urteil der Woche.
TikTok-Verbot für Officer Danny. Die Polizei braucht dringend Nachwuchs. Und wie, wenn nicht über Social Media, lässt sich die jüngere Generation heute effektiver anwerben. Dies dachte sich auch die Berliner Polizei und erlaubte einem Polizisten den Auftritt auf TikTok unter Verwendung von beruflichem Content. Es durften durchaus Einblicke in die Tätigkeit als Polizist gezeigt werden. Der Polizist wurde über die Videoplattform TikTok als Officer Danny bekannt und konnte viele Follower gewinnen. Doch in Zukunft darf er nun keine Videos mehr in Zusammenhang mit seiner polizeiberuflichen Tätigkeit hochladen. Dies entschied nun das Verwaltungsgericht Berlin. Auslöser des Ärgers für den Polizisten war ein Livestream, der ein Interview mit Arafat Abu-Chaka gezeigt hatte, bei welchem sich die beiden geduzt hatten. Daraufhin wurden dem Kommissar sämtliche Social-Media-Auftritte mit Polizeibezug verboten und er wurde aufgefordert, seine Beiträge und den Profilnamen zu löschen. Mit dem Interview habe der Polizist die Grenzen der genehmigten nebenberuflichen Tätigkeit überschritten. Begründet wurde dies von der Polizei damit, dass der Beamte als Vertreter der Polizei zu erkennen sei und die konkrete Aktion geeignet sei, das Ansehen der Polizei zu schädigen. Das Gericht folgte dieser Argumentation. Das Interview mit Abu-Chaka stelle eine Grenzüberschreitung dar. Der Polizist habe damit seine dienstlichen Pflichten verletzt. Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.